Radio 1 Medienmagazin.
Tja, werte Hörfunkfreunde, an dieser Stelle sind Sie gewohnt, wie immer kompetent und unterhaltsam vom Kollegen Jörg Wagner über das aktuelle Mediengeschehen informiert zu werden. Nur ist uns dieser Kollege Jörg Wagner vorsätzlich abhanden gekommen. Er ist in den kommenden Wochen nicht im Lande und hat quasi, so wie man im Urlaub dann schon mal den Schlüssel überreicht, mir den Laden überlassen, zumindest für die kommenden Samstagabende. Steffen Halaschka ist mein Name. Ich begrüße Sie zum Medienmagazin, in dem Sie auf Jörg Wagner gar nicht mal verzichten müssen, denn das hier sind unsere Themen für die kommende Stunde.
Ja, denn ich bin höchst selber hier. Schönen Dank, Steffen Halaschka. Denn der ist uns wirklich jetzt abhandengekommen, das haben Sie vielleicht bemerkt, liebe Gebührenzahler. Er wollte nicht warten, bis ich wie Günther Jauch 55 bin, sondern dafür sitzt jetzt aber Dani Fiene mir im Nacken. Hallo.
Ach, da ich dir ja gegenüberstehe, würde ich sagen, ich biete dir eher nicht stehen. Hallo Jörg.
Aber Steffen ist jetzt also bei Stern TV.
Herr Halaschka, warum ist Stern TV für einen Moderator eine so interessante Sendung?
Ja, weil hier alles geht. Also das ist wirklich die Sendung, in der es, glaube ich, keine Verbote und keine Tabus geht. Das ist toll. Größte Herausforderung überhaupt für einen Moderator.
Das verstehe ich jetzt nicht. Also hier ist auch alles tabulos.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Sendungsbeschreibung hat er hier vom Radio 1 Medienmagazin mitgenommen zu RTL.
Und hier ist man genauso frei. Wir berichten zum Beispiel über unsere neue ARD-Vorsitzende und besser gesagt, wie die anderen über sie hergezogen sind. Und was haben wir noch?
Wir haben uns vorgenommen, jetzt in den, ja, ich sag mal gut 52 Minuten wirklich auch uns 52 Jahreswochen vorzunehmen. Der mediale Jahresausblick auf 2011, den gibt es jetzt heute.
Und das alles wieder vom
Mund zum Ohr auf dem
Mund der zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Richtig.
In the morning, you know you won't remember a thing.
Wir befinden uns noch morgen des Jahres 2011. Alles ist frisch, aber wir haben ja zwei Sendungen ausfallen lassen müssen, feiertagsbedingt. Daniel, vielleicht sollten wir mal in diesen knapp 52 Minuten die 52 Wochen des Jahres nicht nur vor uns stehend besprechen, sondern vielleicht auch, was so in der Zwischenzeit, man sagt ja auch immer gerne so zwischen den Jahren, was da so passierte.
Ja, und es war auf jeden Fall sehr ereignisreich zwischen den Jahren. Deswegen sprechen wir jetzt auch über das neue und umstrittene Mediengesetz in Ungarn, über die WDR-Intendantin Monika Piel, die jetzt ja für 2 Jahre ARD-Vorsitzende geworden ist. Wir sprechen über ihren Vorgänger, der SWR-Intendant Peter Buttgust, der jetzt einen neuen Jugend-TV-Kanal starten möchte. Und wir sprechen auch über die inhaftierten Bildreporter im Iran und einen offenen Brief aus dem Internet in Richtung Verleger. Ganz schön viel los.
Ja, wenn man zweimal nicht sendet, dann müssen wir alles jetzt hier versuchen, in die Stopfgans hineinzubekommen. Da können wir schon alleine ein eigenes Medienmagazin nur mit den Resten bestreiten. Aber fangen wir einmal mal an mit den beiden Auslandsthemen. Zum Jahreswechsel hatte Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Kurz vor dem Jahreswechsel ist auch ein umstrittenes Mediengesetz in Kraft getreten. Damit können freie Medien durch den Staat kontrolliert werden. Jetzt hat es nach heftiger Kritik aber noch ein Einlenken gegeben. Was sagt denn nun Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán jetzt?
Also Orbán, der hat sich gestern mit EU-Kommissionschef Barroso in Budapest getroffen und auch danach angemerkt, dass Ungarn bereit sei, das Gesetz zu ändern. Der Streit dürfte nicht die ungarische EU-Ratspräsidentschaft behindern, so Orbán. Barroso ist der Auffassung, dass das neue Gesetz allerdings gegen europäisches Recht verstoße und Kritiker sehen sogar die aktuelle Fassung als eine starke Einschränkung der Pressefreiheit, da die Regierung sogar Einfluss auf die Inhalte nehmen kann.
Ja, wir werden das natürlich weiter beobachten. Ich höre immer schon fleißig Tilos Radio, ein Sender, der davon betroffen war, weil er, ich sag mal, unflätige Texte im Repertoire hatte, aber das müssen wir weiter beobachten. Schauen wir jetzt noch weiter östlich. Seit Wochen werden Bildreporter im Iran festgehalten. Sie haben es gerade in den Radio 1 Nachrichten noch einmal gehört. Jetzt starteten Verleger und Journalistenverbände eine Kampagne zur Freilassung der inhaftierten Journalisten. Wie sieht denn diese Kampagne aus, Daniel?
Ja, also wenn wir ab morgen Zeitungen und Zeitschriften aufschlagen, dann wird uns diese Kampagne direkt ins Auge springen, denn es gibt große Anzeigen unter dem Titel Freiheit für die beiden im Iran inhaftierten deutschen Reporter. Das sehen wir dann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in Bild am Sonntag, Welt am Sonntag, der Spiegel, Fokus, FAZ und viele andere sind mit dabei. Initiiert wurde das Ganze von den Zeitungs- und Zeitschriftenverleger, aber auch der DJV, Reporter ohne Grenzen und viele andere sind mit dabei. Und ich lese mal kurz vor, was wir da in dieser Anzeige lesen können. Da heißt es, Zitat, wir appellieren auch im Namen der Familien und der Freunde der Reporter an die Regierung des Iran, die beiden Journalisten sofort freizulassen. Wahrheitssuche ist kein Verbrechen. sprechen. Journalistische Neugier ist die Grundlage der Pressefreiheit. Pressefreiheit ist der Gradmesser der Freiheit. Ja, und was war passiert? Die Journalisten wollten den Sohn einer wegen Ehebruchs zum Tode verurteilten Frau interviewen und die bisherigen Vermittlungsversuche der Bundesregierung haben die iranischen Machtinhaber nur zu einer Besuchsmöglichkeit bewegen können und zuletzt wurde sogar bekannt, dass die Frau gegen die beiden Journalisten klagen wollte. Beobachter sagen, sie würde dies aber auf Druck der iranischen Regierung tun. Reporter ohne Grenzen spricht sogar davon, dass die Journalisten als Faustpfand jetzt missbraucht würden.
Auch dieses Thema werden wir für Sie weiter verfolgen. Kommen wir jetzt zur ARD. Alle 2 Jahre übernimmt eine andere ARD-Anstalt die Federführung als Gleiche unter Gleichen. Zum 1. Januar hat der Westdeutsche Rundfunk den Vorsitz übernommen und so ist es jetzt auch die WDR-Intendantin, die die ARD-Vorsitzende ist, Monika Piel. Zum Einstand hat sie sehr viele Interviews gegeben. In den Interviews sprach sie aber auch sehr viel über die öffentlich-rechtliche Rolle im Netz. Hierfür gab es viel Kritik, sowohl von Seiten der Verleger als auch von gewichtigen Stimmen im Netz. Ich fand das auch etwas, ich sag's mal, verwirrend, was dann letzten Endes hängen geblieben ist. Mal hat man ihr unterstellt, sie würde die Apps zum Beispiel alle kostenpflichtig machen. Dazu werden wir nachher noch mehr hören.
Ja.
Aber vielleicht kannst du es kurz mal zusammenfassen.
Ja, also die Verleger haben auch darauf reagiert, auf diese Interviews und haben gesagt, dass das zwar schöne Gedanken von der WDR-Intendantin seien, die sie da geäußert habe, jetzt müssten aber Taten folgen. Lippenbekenntnisse würden ja nicht ausreichen. Schauen wir uns mal kurz an, was denn Frau Piel gesagt hat. Zum Beispiel auf die Handelsblatt-Frage, ob Google eine Konkurrenz für gebührenfinanzierte Sender sei, sagte sie, Zitat, natürlich, das gilt aber nicht nur für uns, sondern für alle Qualitätsmedien. In der Frankfurter Rundschau spricht sie über die sogenannte Kostenloskultur im Netz, Zitat, das kann für die Verlage nur heißen, das muss dahin kommen, die journalistischen Inhalte zu verkaufen. Das sind kostenpflichtige Apps, der richtige Anfang. Bei diesen fühlen sich die Verleger jedoch im Markt behindert. Wenn der Verlegerverband die Apps kostenpflichtig macht, dann werde ich mich auch vehement dafür einsetzen, dass unsere öffentlich-rechtlichen Apps kostenpflichtig sind. Und wir erinnern uns da nochmal, ja, das war auch zu hören hier im Radio 1 Medienmagazin, ihr Vorgänger Peter Butkus sprach nur davon, dass Apps was kosten sollen, wenn diese auch einen gewissen Mehraufwand bedeuten oder mit sich bringen. Das reine journalistische Produkt, wie es das schon gibt, das soll es auch weiterhin kostenlos geben. Ja, und im Internet gibt es jetzt eine Welle der Empörung. Media.de schreibt zum Beispiel, Monika Piel habe offenbar keine Ahnung vom Internet und ja, Medienjournalist Steffen Niggemeier, dessen Wort ja auch nicht ungewichtig ist, bekannt aus dem Bildblog und er schreibt ja auch für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, hat jetzt einen offenen Brief an Piel geschrieben und er hält die Äußerung sogar für einen Skandal, Zitat, wir bekommen aber ein Problem miteinander, wenn sie auf meinem Rücken und dem von Millionen Gebührenzahlern den Verlegern bei dieser Strategie helfen wollen. Unter bestimmten Bedingungen wollen sie öffentlich-rechtliche Inhalte, die für Geräte wie das iPad aufbereitet wurden, nur noch gegen Geld zugänglich machen. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Frau Piel. Wir haben diese Inhalte schon bezahlt. Soweit Stefan Niggemeier. Und ich glaube, da kommen jetzt noch 2 spannende Jahre auf uns zu.
Dazu muss man natürlich sagen, dass das ursprünglich eine Idee war der Verleger, die gesagt haben, zum Beispiel Kollege Matthias Döpfner, der Springer-Vorstandschef auf den Münchner Medientagen, dass er genau das will, dass öffentlich-rechtliche Medien hier auch die Apps kostenpflichtig machen. ARD-Vorsitz-Vorgänger Peter Butkus forderte unterdessen einen eigenen Fernsehkanal für junge Erwachsene, was quasi so ein ZDF Neo 2.0 oder was weiß ich, 1 Festival in 1 Cool umbenannt vielleicht sein könnte, Daniel?
Ja, also so Pläne für einen Jugend-TV-Kanal der ARD, die gibt es ja immer mal wieder. Und Butkus hat jetzt sich gerade in einem Interview geäußert, was jetzt auch gerade parallel beim SWR läuft, dass er einen Fernsehkanal starten möchte. Und zwar für diejenigen, die zu alt für den Kinderkanal sind, aber in den anderen ARD-Fernsehprogrammen noch keine Heimat gefunden haben. Und da können wir mal kurz reinhören.
Wir müssen einräumen, dass wir speziell beim Fernsehen dort noch eine klare Lücke haben. Wir haben keine adäquaten Angebote für Jugendliche, die eben nicht mehr den Kinderkanal anschauen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Lücke schließen müssen, denn unser Grundversorgungsauftrag umfasst eben alle Milieus, alle Altersgruppen. Wir können nicht sagen, der Mensch wird dann wieder mit 25 oder 30 bei uns in den Fokus geraten, sondern wir müssen auch für die ja prägende Lebensphase dazwischen spezifische Angebote haben.
Der SWR-Intendant Peter Butkus gerade zeitgleich auch im SWR zu hören. Bleiben wir vielleicht zum Schluss bei den Verlegern. Die haben zum Jahreswechsel ganz schön den Kopf gewaschen bekommen. Und zwar hat sich Journalist Mario Sixtus, er ist für seinen elektrischen Reporter bekannt, die Leistungsschutzpläne angeschaut.
Ja, und da sind wir schon so ein bisschen auch im Ausblick für 2011. Das wird auf jeden Fall Thema werden. Und er hat einen, ich sag mal, lesenswerten offenen Brief geschrieben. Und er fragt darin die Verleger, ob sie denn gar keinen Stolz hätten. Er zeigt, warum seiner Meinung nach die Forderung nach einem Leistungsschutzrecht totaler Unsinn ist. Und der Text fängt an mit: Liebe Verleger, das tut jetzt vielleicht ein wenig weh, aber einer muss es mal deutlich sagen, euch hat niemand gerufen, niemand hat gesagt, mein Internet ist so leer, kann da nicht mal jemand Zeitungstexte oder sowas reinkippen? Und am Ende lesen wir: Haut doch einfach ab aus dem Web, wenn es euch hier nicht gefällt. Und für diesen Text gab es viel Beifall im Netz. Und es wird sogar Geld gesammelt, damit der Text als Anzeige in überregionalen Zeitungen erscheinen kann, damit es dann auch die richtigen lesen. Und ich glaube, den Link zu diesem Sixtus-Text, den reichen wir auch online noch nach.
Genau, unter Twitter.com, Medienmagazin, dann mehr, wo man das alles nachlesen kann. Und dieser Spruch, haut doch ab, erinnert mich so ein bisschen an das, was man den Westlinken oft gesagt hat: Geh doch rüber in die DDR, wenn es dir hier nicht passt. Und wir wollen Ihnen natürlich nicht vorenthalten, was es für Fernsehleichen im Jahr 2010 gab. Seit dem Jahr 2000, tut sich Guido Meyer dies an, alles zu sichten, wer nicht mehr kann und nicht mehr darf, wer nicht mehr will.
Und im überwiegenden Teil geht es übrigens auch physisch noch sehr gut. Sie dürfen allerdings noch nicht mehr so oft ins Fernsehen.
Vor allen Dingen 2011 nicht mehr.
Hier ist 1 Extra aktuell, Tagesschau-Nachrichten im Viertelstundentakt. Und jetzt hat sich gerade nicht nur der Computer, sondern auch sämtliche Nachrichten haben sich gerade verabschiedet. Eine Sekunde, ich versuche die erste Meldung aufzurufen.
Guten Abend, nein, guten Tag, meine Damen und Herren. Wie geht es beim angeschlagenen Autobauer Opel weiter? Das ist die Frage.
Und jetzt heute zum jetzigen Zeitpunkt, da kündigt Koch seinen Rücktritt an. Es wird eine Pressekonferenz geben in der hessischen Staatskanzlei. Dort steht auch hoffentlich schon unser Kollege Andreas Clarisse. Haben wir schon ein Signal aus Wiesbaden?
Nein.
Ah, Sie merken, es ist eine Live-Sendung. Wir haben bis jetzt noch kein Signal.
Herr Struve, aufwachen.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt oder geht freiwillig oder wird entlassen aus der Anstalt. Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning through. Die Anstalt, das ist in diesem Fall eine des öffentlichen Rechts. Standort Lerchenberg, Mainz. Die hat neben Intendant Markus Schächter noch einen zweiten Anstaltsleiter, Obern Priol nämlich. Oh, du lieber Augustin, alles für einen Clown. Denn der Hofnarr Georg Schramm hat die Anstalt im Juni verlassen. Der Patientensprecher ging von Bord.
Sie sind doch auch nicht besser wie diese fahnenflüchtigen Kochs und Köhlers.
Ich verlasse die Anstalt, um rauszugehen und um draußen im Schützengraben unseren Kampf auf den Höhepunkt zu bringen und ihn zu beenden. Siegreich!
Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Die Anstalt geht in die Sommerpause.
Bühnenpräsenz und Fernsehauftritte waren für Georg Schramm nicht unter einen Hut zu bringen. Und so entschied er sich für ein Leben außerhalb der Anstaltswelt, auf den Brettern, die für ihn die wahre Welt bedeuten.
Live aus dem Eventstudio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen.
Seit 35 Jahren ist 3 nach 9 von Radio Bremen mittlerweile auf Sendung. Nachdem 2009 Amelie Fried die Talkshow verlassen hatte, gab Nachfolgerin Charlotte Roach zu Beginn des Jahres 2010, nach nur 4 Monaten, schon wieder auf, um sich stattdessen weiter mit Themen zu beschäftigen wie
Penisverletzung bei Masturbation mit Staubsauger.
Es habe unterschiedliche Auffassungen über die Sendung gegeben, so Radio Bremen Programmdirektor Dirk Hansen. Offensichtlich.
Herr Struve, aufwachen!
Überhaupt das leidige Thema der Talkshows. Die mussten auch 2010 wieder umbesetzt werden. Gute Nacht Charlotte Roach und auch Gute Nacht Mareile Höppner und Günther Struve.
Herzlich willkommen und einen recht schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe vom Bremer Boot.
live aus Leipzig. Zugegeben, das ist eine ganz besondere Sendung. Mareile Höppner verabschiedet sich in den Babyurlaub. Und nach 33 Sendungen geht auch Günter Struve von Bord. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich sehr schade, weil Günter Struve hat viel von mir gelernt.
Seit März 2009 hatten Mareile Höppner und der ehemalige ARD-Programmdirektor Günter Struve durch das mittlerweile trockengelegte Riverboat geführt. Im Oktober war auch für dieses Dreigestirn Schluss.
Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Nicht mehr lange, sagt der Ober, die Spinne am Tellerrand wird sie gleich geschnappt haben.
Auch bei den Privaten wurden Talkshows umgruppiert, abgewickelt, eingestellt. Im Zuge des Verkaufs und der Neuausrichtung von N24 sahen sich die neuen Besitzer rund um Stefan Aust gezwungen, die eine oder andere Sendung ad acta zu legen.
Was erlaubt Strunz?
Kehrte nicht mehr aus der Sommerpause zurück. Seit März 2004 war Klaus Strunz mit seiner Talkshow bei N24 auf Sendung. Die war den neuen Besitzern mit fast 500.000 Euro im Jahr jedoch zu teuer. Was erlauben Aust? Gute Nacht, Strunz.
Okay, ich höre hier gerade von meinen Kollegen in der Regie, dass wir zwar ein Bild vorliegen haben, Sie sehen noch nichts. Das heißt, es gibt momentan, jetzt sehen wir in der Hessischen Staatskanzlei, ist schon alles angerichtet. Ich sehe jetzt meinen Kollegen Andreas Clarisse. Andreas, du hast es geschafft vor die Kamera. Ich hoffe, Sie hören mich auch. Hast du schon ein Signal? Ich glaube, mein Kollege hat noch keinen Ton momentan. Wir sehen ihn zwar, aber wir hören ihn noch nicht.
Steffen Seibert, Moderator der 19 Uhr Heute-Sendung und des Heute-Journals, wird neuer Sprecher der Bundesregierung.
Womit zu diesem Thema eigentlich alles gesagt wäre, jedes weitere Wort hieße Gefahr laufen, sich zu versprechen.
Die gefährlichste Stelle an der Oper, an der Oder, nicht an der Oper.
Geheime Kommandosache.
Eine Zwangsehe in Form von Fußballübertragungen hatte sie zusammengebracht. Doch schnell waren Günter Netzer und Gerhard Delling unzertrennlich geworden. Wenngleich widerwillig unzertrennlich.
Ja, das ist hier alles schlecht. Es ist völlig unzureichend. Es fehlt wirklich an allem. Jeder ist eigentlich schlecht.
Also mir gefällt ungefähr gar nichts bei der deutschen Nationalmannschaft.
Das ist keine Philosophie, das ist keine Strategie, das ist kein System, das ist gar nichts.
Es ist so, dass sie ideenlos waren, dass ihnen nichts eingefallen ist. Das ist wunderbar anzuschauen, wie schlecht sie gespielt haben.
Ein kleines Stück weiter nach hinten, dann hätte es gepasst.
Ja, hätte, wenn und aber.
10. Juli 2010. Das Spiel um den dritten Platz zwischen Deutschland und Uruguay geht zugunsten Deutschlands aus und zu Ungunsten der ARD. Gute Nacht, Günter Netzer.
Ich habe Danke zu sagen. Es sind fast nur schöne Erfahrungen mit Ihnen. Ihnen muss ich auch danken. Sie haben sich in diesen 13 Jahren haben Sie sich als echter Freund bewiesen, auch vor der Kamera. Und es ist wirklich eine Freude gewesen, mit Ihnen gearbeitet zu haben.
Das kann man eigentlich nur noch in Sprichwortform toppen. Eine letzte Gelegenheit für Gerhard Delling, Günter Netzer von seinen Moderationsfähigkeiten zu überzeugen.
Und es gibt ein gutes Sprichwort in Deutschland, Reden ist Schweigen und...
Und Silber ist Gold, genau.
Das war's aus dem Weserstadion. Dank an Sie alle für jahrzehntelange Treue. Der Letzte macht das Licht aus.
Nach Günter Netzer wollte Rolf Töpperwie nicht der Letzte sein, der 2010 das Stadion verlässt. Auch das Zweite hatte seine Kultfiguren. Rolf Töpperwien war so eine. Seine Frisuren, seine Sprache, sein Interviewstil. Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen. Rolf Töpperwien nüchtern und sachlich bei seiner ersten ZDF-Fußballreportage.
Sekunden vor der Pause erzielte Dietz nach einer seliger Ecke die verdiente Duisburger Führung. Nicht nur bei diesem Tor offenbarte die Wuppertaler Abwehr eklatante Schwächen.
Danach folgte Highlight auf Highlight, unter anderem bilinguale Interviews des ZDF-Reporters mit der Mini-Pli.
In Deutsch, oder? Kann ich machen einen Satz? Ja, ne? Englisch, ja? So war sie. The main important question, was it the fifth, the, was it an Elfmeter, was it a penalty or no?
Ende September beendete Rolf Töpperwie nach 37 Jahren freiwillig seine Reporterkarriere. In diesem Sinne, nachte gut.
Das war es von uns. Einen schönen Abend noch. Bis morgen.
Mhm. Tschüss, bis Wiedersehen.
Musste schnell gehen.
Und damit von uns allen einen schönen Abend noch. Auf morgen. Bis Wiedersehen.
Bis morgen. Auf Wiedersehen. Oh Gott.
Ja, hinten ist schon Roland Koch im Eingang zu sehen. Haben wir schon ein Tonsignal? Ich sehe schon die Fotoapparate, die blitzen. Wir haben momentan noch keinen Ton von dieser Veranstaltung. Also das ist hier alles wirklich mit heißer Nadel gestrickt worden, wie Sie sehen.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Herr Struve, aufwachen.
Daniel, aufwachen.
Was?
Daniel, aufwachen. Ja. Wir haben noch eine halbe Stunde rund und da wollen wir also auch nochmal hören, was die RBB-Intendantin sagt. Aber erstmal, was DJ Earworm sagt. Traditionsgemäß seit 2009 haben wir hier immer sein Mashup, also sein vermanschtes Billboard 25-Titel-Machwerk.
Er guckt, welche Titel haben sich in den USA am besten verkauft und die Top 25 baut er zu einem Kunstwerk zusammen. Das ist immer sehr spannend.
Und wir haben sogar eine WAV-Datei bekommen, also nicht datenkomprimiert. Und das Versprechen, er ist zurzeit in Moskau und legt dort Platten auf, dass nach seinem Gig er dann uns auch einen Gruß sendet. Und
so klingt das dann mit seinen DJ Earworm. In diesem Jahr heißt übrigens die United States of Pop 2010 Don't Stop the Pop.
Und wenn er dann uns aus Moskau den Gruß sendet, spielen wir das komplette Werk nochmal bis zum letzten Ton ausgespielt, versprochen. Ansonsten DJ Earworm kann man sich auch runterladen.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und Daniel Fiene.
Ja, und in dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr gibt es eine liebgewonnene Tradition. Wir fragen uns, wohin geht es mit dem Haus, das hinter Radio 1 steht, also dem RBB. Das weiß natürlich die RBB-Intendantin Dagmar Reim. Jörg hat mit ihr gesprochen.
Das Interview.
Dagmar Reim, das traditionelle Neujahrsgespräch mit dem Medienmagazin beginnt diesmal mit einer Frage, die möglicherweise ganz kurz zu beantworten ist, aber dennoch stelle ich sie. Worüber haben Sie sich das Jahr 2010 gefreut?
Ich habe mich darüber gefreut, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg gut vorangekommen ist. Was heißt gut vorangekommen? Er hat mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr Hörerinnen und Hörer gewonnen. Das ist prima.
Worüber haben Sie sich geärgert?
Ich habe mich über allerhand geärgert. Das waren aber jeweilige so kleine Ärger, dass ich sie im Detail nicht erinnere. Das finde ich auch gut.
Es gab mehrere Höhepunkte, mir besonders aufgefallen, weil ich sage mal fast Grimme verdächtig, 20 Geschichten aus dem Land Brandenburg in einer kurzen Erzählform, a 15 Minuten. Das ist das, was der RBB sowieso seit Jahren auszeichnet, die dokumentarische Form. Diese ist, glaubt man, der Kritik in den Medien in Gefahr. Stimmt das?
Ich vermag das nicht zu erkennen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg übt und pflegt den dokumentarischen Blick vom ersten Moment seines Bestehens an. Wir setzen hier auf sehr gute Traditionen beider Vorgängerhäuser, das SFB und das ORB. Bei uns läuft jede Woche Dokumentation zur Primetime und 20 Mal Brandenburg, das war auch für mich der Programmhöhepunkt in diesem Jahr, ist eben in unserem Sender kein Zufall.
Nun muss der RBB, das ist ja auch der Sinn der Arbeitsgemeinschaft, der ARD, dem ersten zuliefern. Wird er weiterhin Dokumentationen zuliefern können?
Ja, selbstverständlich. Wir bleiben dabei. Wir werden auch einen Programmhöhepunkt, so hoffe ich es, in diesem Jahr schaffen, nämlich immer ostwärts von Berlin nach Wladiwostok. Eine sehr groß angelegte Dokumentation, die wir im RBB zur absoluten Primetime um 20.15 Uhr senden in 5 Teilen. An 5 Tagen hintereinander, stellen Sie sich das vor, an 5 Tagen beginnt der Abend mit Doku und im ersten deutschen Fernsehen werden davon 3 Folgen zu sehen sein.
Sie haben zur Funkausstellung 2010 angekündigt, dass es vermutlich einen Programmabbau geben wird. Sie haben gesagt, Sie werden das irgendwann lesen. Bis jetzt haben wir es noch nicht gelesen. Woran liegt das?
Manchmal dauert manches ein wenig länger, auch bei der ARD. Ich bin ganz optimistisch, dass es in diesem Jahr sein wird.
Sie haben sogar so etwas wie ein Worst-Case-Szenario für den RBB errechnet. Unterschiedlich interpretiert von der Presse. Mal ist zu lesen von 2, manchmal sogar von 3 Radiosendern, die gestrichen werden. Stimmt das?
Man muss das trennen. Was die ARD für sich sagt, heißt, wir werden nicht mehr wachsen. Wir werden bestimmte Programmangebote reduzieren. Das ist das eine. Was den RBB angeht, gibt es erfreuliche Entwicklungen bei den Gebühreneinnahmen. Nach heutiger Planung, und das muss man immer betonen, denn wir sind Anfang des Jahres 2011, werden wir diese Gebührenperiode bis Ende 2012 ausgeglichen abschließen können. Das bedeutet, wir müssen bis Ende 2012 unser Programmangebot in keiner Weise einschränken. Es kann allerdings heute noch niemand sagen, was 2013 und 2014 sein wird. Denn nach dem, was wir heute wissen, können wir in diesen beiden Jahren nicht mit einer Gebührenerhöhung rechnen. Da Sachkosten und Personalkosten aber stetig wachsen, würde das bedeuten, wir müssten dann beim RBB einschneiden müssen.
Ihr Verwaltungsratsvorsitzender hat sogar errechnet, dass in der neuen Gebührenperiode mit dem neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrag, also der Umstellung auf die Haushaltsabgabe, 40 Millionen Verluste eingefahren würden. Andererseits hört man von Klaus Wowereit, dass die neue Haushaltsabgabe eine Stärkung des öffentlich-rechtlichen Systems ist. Wie passt das zusammen?
Wir rechnen mit einer Stärkung des öffentlich-rechtlichen Systems durch die Haushaltsabgabe. Zum Beispiel dadurch, dass es keinen solchen Kontrolldruck durch die weithin unbeliebte GEZ geben wird. Es kann aber heute noch niemand sagen, und deswegen halte ich mich zurück, zu welchen Effekten die Haushaltsabgabe führen wird. Wovon unser Verwaltungsratsvorsitzender sprach, das war etwas anderes. Er beleuchtete die Entwicklung 2013, 2014, wenn es keine Gebührenerhöhung gäbe. Das hat mit der Umstellung nichts zu tun.
Aber die ist gekoppelt. Also die Politik setzt massiv darauf, in der Werbung um die Gunst dieser Haushaltsabgabe zu sagen, für euch Gebührenzahler, künftig Beitragszahler, ändert sich die Höhe nicht. Und es gibt sogar eine Arbeitsgruppe in Dresden, in der Staatskanzlei dort angesiedelt, die sagt, wir wollen das irgendwie hinkriegen, koste es, was es wolle. Also sprich zum Beispiel gibt es Planspiele Dreisat einzustellen, um diese Gebührenhöhe zu halten. Ist das der richtige Weg aus Ihrer Richtung?
Ich kenne solche Planspiele im Detail noch nicht und deswegen werde ich mich dazu auch nicht äußern. Mir erscheint nur einleuchtend, wenn es bei einer Beitragshöhe von 17,98 bleibt, 2013 und 2014, dann müssen wir das Angebot zurückfahren.
Nun gibt es aber gerade in Berlin eine große Anzahl von Schwarzsehern, die wird es nicht mehr geben. Kann diese Zahl nicht sozusagen das auffangen, was möglicherweise der RBB an Mehrbedarf haben könnte?
Ich stoche ungern im Nebel. Es ist auch so, dass arme Menschen in Berlin nicht einfach von der Landkarte verschwinden. Das heißt, es wird nach wie vor beim Rundfunk Berlin-Brandenburg überdurchschnittlich viele Menschen geben, die von der Gebühr befreit sind, weil sie zu arm sind, sie zu bezahlen. Das bedeutet, wir werden weiterhin mit massiven Verlusten zu kämpfen haben. Aber wir werden auch weiterhin den Strukturausgleich von der ARD fordern.
Ich möchte den Kreis zum Beginn des Interviews schließen und Sie fragen, worüber Sie sich möglicherweise 2011 freuen können und mit Ihnen möglicherweise auch Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer.
Ich habe Berlin Vladivostok genannt. Das ist in der Tat etwas, auf das ich mich jetzt schon sehr, sehr freue.
Das war die RBB-Intendantin Dagmar Reim im traditionellen Neujahrsgespräch hier im Radio 1 Medienmagazin.
Underground von Thambird Things hier bei Radio 1. Und jetzt gerade findet in den USA die CES statt, die mitgrößte Elektronikmesse hier, die zurzeit stattfindet. Und da ist ganz interessant, dort hat es jetzt 80 neue Tablet-Computer-Vorstellungen gegeben. Die wollen alle besser sein als das iPad. Ob es das gelingt, wissen wir nicht. Sicher ist, in einigen Wochen soll schon die neue Variante rauskommen. Und auch sicher ist, das Thema Apps, das wird uns in diesem Jahr sehr intensiv beschäftigen. Und da gab es schon sehr interessante Zahlen, die es rund um die Tagesschau zu vermelden gibt.
Die es ja seit dem 21. Dezember gibt im App Store, zum Beispiel bei iTunes. Wir wissen also, dass die Tagesschau-App jetzt eigentlich nicht mehr ist als ein Hilfsprogramm zum besseren Ansehen und Lesen von Tagesschau-Inhalten auf mobilen Endgeräten. Ich fragte Dr. Kai Gnifke, er ist erster Chefredakteur von ARD aktuell, ob diese Charakterisierung zutreffe, Hilfsprogramm, oder ob ich da vielleicht als unterkühlter Medienjournalist dastünde, der App nicht den nötigen Respekt entgegenbrächte.
Nein, das trifft es schon ganz gut, denn die Inhalte von tagesschau.de waren schon vorher auch auf Mobiltelefonen empfangbar, nur das war im Prinzip etwas mehr als ein Sehtest vielleicht. Das ist wahnsinnig schwer zu lesen und musste man sich immer mühsam hin und her schieben und großziehen. Das ist jetzt durch die App viel einfacher geworden, aber der Inhalt ist exakt der gleiche, den es auch schon vorher gab.
Wie oft ist denn die App schon runtergeladen worden, wissen Sie das?
Ja, also bis heute haben etwas mehr als 730.000 Nutzer diese App downgeloadet. Ein Erfolg, den ich wirklich sehr, sehr erfreulich finde, zumal auch die Bewertungen der Menschen zu dieser App außerordentlich positiv sind, besser als ich es wirklich gedacht habe, und insofern sind wir sehr, sehr zufrieden.
Es gibt aber schon, glaube ich, das zweite oder dritte Update. Was ist da passiert?
Naja, also wir haben gleich nach 2 Tagen das erste Update nachgeliefert, und ich finde, das gehört heute einfach auch dazu, dass man das Feedback einholt von den Nutzern, und wenn die einem sagen, hier gibt es Probleme, da gibt es Probleme, muss man darauf eingehen und muss auch reagieren. Wir würden es dann auch nicht länger hinnehmen, wenn wir immer wieder das Feedback kriegen, dass Dinge nicht funktionieren, dass wir dann einfach so tun, ist uns egal. Nee, da muss man, glaube ich, schon einfach auch auf das Nutzerfeedback eingehen.
Positiv bemerkt wurde auch, dass Sie es eben nicht nur für das iPhone, das klassische App-Gerät, angeboten haben, sondern auch an die gedacht haben, die zum Beispiel ein Android-Handy haben.
Ja, das war uns ganz wichtig, dass wir nicht daherkommen als Dienstleister eines großen Unternehmens, sondern dass wir versuchen, möglichst breit auch im Markt die Menschen zu erreichen, die auch mit anderen Systemen arbeiten. Und insofern haben wir eben nicht die eine App an den Start gebracht, sondern 4, und hoffen damit wirklich möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, auf vernünftige Weise Tagesschau-Inhalte sich angucken zu können.
Gibt es denn seriöse Rückschlüsse darauf, dass diese über 730.000 Downloads möglicherweise die Quote beeinflussen? Also haben Sie weniger Zuschauer oder vielleicht mehr, weil man jetzt sagt, das muss ich mir jetzt nochmal im Original ansehen?
Also das ist das, was mich wirklich überrascht hat, auch wo ich auch in den letzten 1-2 Jahren einen Lernprozess durchgemacht habe, dass die verschiedenen Angebote sich nicht kannibalisieren, also gegenseitig auffressen, sondern dass sie sich gegenseitig eher stützen. Also wir haben gerade im letzten Jahr eine sehr erfreuliche Entwicklung im Fernsehbereich. Wir haben mit der Tagesschau um 20 Uhr nochmal rund 250.000 Menschen im Schnitt dazugewonnen. Wir haben bei den Tagesthemen täglich fast 200.000 Zuschauer hinzugewonnen. Und gleichzeitig wachsen aber auch die anderen Angebote wie tagesschau.de oder eben auch die Downloads der Tagesschau-App.
Gibt es denn wiederum vielleicht Zahlen, Erkenntnisse, die Sie von den Verlegern bekommen haben oder auch von anderen Online-Portalen mit Nachrichteninhalten, dass die Tagesschau da kannibalisiert?
Nein, auch das glaube ich nicht, weil die Leute werden nicht das eine Angebot durch die Tagesschau ersetzen, sondern nochmal, das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis der vergangenen 1-2 Jahre, dass die Angebote sich nicht gegenseitig auffressen, sondern dass generell die Mediennutzung steigt. Und insofern bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass diese gesamte Wiese auch auf mobilen Anwendungen, dass diese Wiese groß genug für alle Anbieter ist.
Also haben die Proteste der Verleger, die natürlich zum Jahreswechsel nicht ausgeblieben sind, keinen konkreten Hintergrund, sondern das ist Geklingel nach wie vor? Oder hat man ihnen Beweise vorgelegt, dass sie dort im Markt wildern?
Naja, also ich nehme es mal als ein sehr gutes Zeichen, dass es ja seit die Tagesschau-App draußen ist, sehr, sehr ruhig geworden ist. Man liest ja kaum noch etwas über die Proteste von Verlegerseite. Insofern glaube ich einfach, dass es sehr viel zur Beruhigung beigetragen hat, dass wir es dann einfach mal rausgebracht haben und jeder sehen kann, aha, das sind tatsächlich nur die Inhalte von tagesschau.de. Und vor allen Dingen, es ist eben nicht das Textangebot, das viele auch befürchtet haben von Verlegerseite, sondern es ist ein Angebot, das unsere Stärken ausspielt, nämlich das Videoangebot. Und insofern, glaube ich, ist es sehr deutlich geworden, dass es sich hier um eine Anwendung einer Fernsehnachrichtenredaktion handelt.
Dennoch gab es zum Anfang des Jahres Verwirrung, weil die neue ARD-Vorsitzende Monika Piel in mehreren Interviews signalisiert hat, dass die ARD sich vorstellen könne, dass wenn die Verleger alle ihre Gratis-Apps kostenpflichtig machen würden, dass dann sie sich zumindest einsetzen würde, in der ARD es ebenfalls zu tun. Das hatte ich vom letzten ARD-Vorsitzenden Peter Buttgust auf die Tagesschau-App anders gehört. Er sagte, das bleibt eine Gratis-App. Nun ist ja die ARD kein zentralistischer Konzern. Wie sehen Sie es?
Also ich sehe es genauso wie Monika Piel und Peter Buttgust, denn beide haben nie einen Zweifel dran gelassen, dass die Tagesschau-App eine kostenfreie App bleiben muss. Und genauso sehe ich das auch. Nur ist die neue ARD-Vorsitzende an der Stelle, ob vorsätzlich oder nicht, von dem einen oder der anderen falsch interpretiert worden. Sie hat immer gesagt, wenn es eine Anwendung ist, die nur das enthält, was bereits vorher im Netz, sprich bei tagesschau.de, abrufbar war, dann muss das natürlich ein kostenfreies Angebot bleiben.
Dr. Kai Gnifke, der erste Chefredakteur von ARD aktuell, er sagte uns, dass die Tagesschau-App mehr als 700.000 Mal in 3 Wochen geladen wurde. Zum Vergleich, Springer hat hierfür fast 1 Jahr gebraucht. I never thought this
would happen. Ausblick 2011, was den RBB betrifft. Er wird seine Gesundheitskompetenz bündeln im Hörfunk, Internet und auch im Fernsehen.
Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer neuen Sendung RBB Praxis am gewohnten Medizinsendeplatz.
Hier hat uns Dr. Thomas Kurscheid begrüßt. Er ist niedergelassener Arzt, Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungs- und Sportmediziner, Naturheilverfahren und er macht auch jetzt was mit Medien.
Genau, hat er aber vorher auch schon gemacht und dazu muss man sagen, die Premiere ist am 12. Januar 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Er wird im Szenenbild des Schweizer Designers Rico Chiari agieren. Das ist ein weiß-blautöniger Set, aber da gibt es auch einen Behandlungsraum. Ich fragte den Moderator und Arzt Dr. Thomas Kurscheid, ob man denn da auch live operieren würde.
Ja, wir werden hier nicht live operieren, aber wir werden doch live behandeln. Das heißt, hier liegt, sitzt oder steht der Patient auch mal und wir befragen ihn natürlich erstmal und dann wird er untersucht und behandelt wird er bei uns nicht unbedingt. Das passiert dann an anderer Stelle, aber die Diagnostik, die soll hier stattfinden und man sieht eben auch, dass dieses Zimmer dann eben so ähnlich wie so ein normaler Praxisraum aussieht, zum Beispiel wie mein Praxisraum in Köln.
Da muss aber die Not schon sehr groß sein, der Patienten, dass sie sich vor Fernsehkameras behandeln lassen. Sind Sie sowas wie die letzte Chance für viele Kranke, weil Sie Ihrem Arzt nicht mehr vertrauen können, dass Sie dann die Öffentlichkeit suchen? Ist das Ziel dieser Sendung?
Also das Ziel dieser Sendung ist jetzt nicht unbedingt besser zu sein als alle anderen Ärzte, aber vielleicht einer Krankengeschichte nochmal einen anderen Impuls zu geben. Also wir maßen uns hier nicht an, dass wir alle heilen und alle glücklich machen, aber vielleicht nochmal sich ganz besonders sorgfältig eine Krankengeschichte anzuschauen und nochmal einen anderen Impuls zu geben. Habt ihr daran schon gedacht, könnte es nicht vielleicht auch das und jenes sein? Und wir haben ja wirklich hochkarätige Spezialisten hier, die das machen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da immer fast immer die richtige Diagnose auch rausbekommen.
Am Dienstag dann mehr bei Radio 1 am Vormittag vom Doktor, vom RBB-Doktor.
Die RBB-Programmdirektorin trägt ja auch den Doktor im Titel, aber sie promovierte nicht in der Medizin, sondern über das Weltbild von Jugendzeitschriften. Das ist Dr. Claudia Nutelle. Und Jörg fragte sie, was an der RBB-Praxis denn multimedial sei, denn so wurde es bereits angekündigt.
Das Multimediale daran ist, dass wir die Themen jetzt gemeinsam denken und planen. Wir haben eine Redaktion, die sich Gedanken macht, was ist jetzt im Bereich Gesundheit, Medizin, Fitness dran, welche Themen sollten wir behandeln und denken dann auch, was passt davon am besten ins Radioformat, was passt Radio, Fernsehen, online, was bieten wir online zusätzlich an. Es ist sozusagen der Gedanke, wirklich vom Inhalt her zu denken, zu planen und dann in den verschiedenen Formen mit den jeweils eigenen Handschriften und Handwerkszeugen auch umzusetzen.
Nun gibt es ja eine Beschränkung der Politik im Internet, im Prinzip nicht etwas mehr zu machen als in Hörfunk und Fernsehen, aber dennoch bieten Sie ein eigenständiges Internetportal Gesundheit an. Passt das zusammen?
Nee, es ist kein eigenes Internetportal Gesundheit. Wir machen eine Seite im Internet, die natürlich sendungsbezogen ist, sendungsbegleitend ist. Das gilt auch für die Inforadio-Beiträge, die man dort dann finden wird. Und wir bieten Zusatzinformationen an. Ein Beispiel geht es darum, wie lebt jemand mit einem Hörgerät, ist ein Beitrag in der Fernsehsendung. Dann kann man natürlich den Hintergrund online anbieten. Was ist eigentlich Schwerhörigkeit? Wie erkenne ich sie? Worauf muss ich achten? Wie finde ich ein gutes Hörgerät? Und. Also immer so diese Zusatzinformationen, die aber auf bestimmte Sendungen bezogen sind. Und das Internet bietet natürlich unserem Publikum die Möglichkeit, auch mit uns in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen, im Forum zu diskutieren und solche Möglichkeiten, die wir dort nutzen.
Ja, mehr dann im Podcast am 12.01.2011 im RBB Fernsehen um 20.15 Uhr, jeden Werktag um 14.05 Uhr und 15.25 Uhr im RBB Inforadio und natürlich permanent im Netz unter www.rbb-praxis.de.
Ja, und was uns im Gesundheitswesen zum Beispiel im Jahr 2030 blühen könnte, das zeigte vor 4 Jahren ja der ZDF-Dreiteiler Aufstand der Alten. Ja, und jetzt gibt es eine neue Variante, sozusagen eine Fortsetzung, jetzt am kommenden Dienstag, am 11. Januar, zeigt das ZDF das Bild aus der Sicht der jüngeren Generation. 2030, Aufstand der Jungen.
November 2030. Ausnahmezustand in Berlin. Mehrere Stadtviertel stehen in Flammen. Seit Tagen randaliert ein aufgebrachter Mob. Menschen sterben. Doch wie konnte es so weit kommen?
Also ich glaube, dass der Film so eine Art Weckruf ist, dass man sich einfach damit auseinandersetzt. Wie werden unsere Verhältnisse sein in der Gesellschaft in 20 Jahren, wenn wir die Weichen jetzt nicht richtig stellen? Die Weichen bei der Gesundheitspolitik, die Weichen bei der Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Das ist sicher ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber ich glaube, man muss es auf die Spitze treiben und die Konflikte auch zuspitzen, damit es bei den Menschen ankommt. Und dramatisch und in diesem Sinne auch unterhaltsam finde ich den Film schon.
Sanitäter bringen den Bewusstlosen ins städtische Krankenhaus Berlin-Zehlendorf. Erste Diagnose: 2 Schusswunden. Noch ist das Opfer nicht identifiziert. Das Krankenhaus ist überfüllt, die Ärzte überlastet. 1,5 Stunden liegt der junge Mann im Flur, ohne Behandlung.
Also ich glaube, dass wir leider sehr viel näher an der Realität dran sind, als wir uns das wünschen. Die Frage ist, glaube ich, wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, der davon betroffen sein wird? Denn wenn man eigentlich ehrlich ist, weiß man, viele Menschen leben heute schon in ähnlichen Verhältnissen wie die, die wir darstellen.
Das ist ein Klasse 1 Identchip.
Ein Identchip, ein Zugangsschlüssel, ohne den niemand mehr ins Internet kommt. Er liefert seit 2020 wichtige Informationen über die Webbenutzer.
Könnte Tim den Identchip manipuliert haben? War er dabei, eine Straftat zu begehen? Im Gefängnis treffe ich, mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, einen der versiertesten Computerhacker, der dort wegen ähnlicher Delikte einsitzt.
Vor 9 oder 10 Jahren, als es die elektronische Identifikation fürs Internet noch nicht gab, konnte jeder von jedem Rechner weltweit mehr oder weniger ungehindert ins Netz. Einfach so.
Das ist eben ein Film, der ja diese seltsame Bezeichnung Doku-Fiction hat, weil er eben doch ein neues Genre beschreibt, das eben versucht, wie ein Dokumentarfilm auszusehen, versucht auch so ein bisschen der Realität vielleicht nahe zu kommen und dennoch dann eine reine Fiktion ist, weil wir nun mal einfach die Zukunft nicht kennen und wenn man den Film gesehen hat, vielleicht auch glücklich ist, dass man sie noch nicht kennt.
Das war in der Reihenfolge ihres Auftretens Chefredakteur des ZDF Peter Frey und Autor und Regisseur Jörg Lüdorf. 2030, der Aufstand der Jungen am 11. Januar im ZDF.
Und bis dahin gibt es noch natürlich ganz viel Medienjournalistisches zu berichten. Wir bleiben für Sie dran. Ich bin Daniel Fiene.
Und Jörg Wagner verabschiedet sich nicht ohne den Hinweis, dass auch in diesem Jahr Admiral Taff wieder in meinem Nacken steht und jetzt eine Menge Musik spielt in der Dancehall. Und vergessen Sie nicht, ja,
Ihre Antennen zu erden.
Genau, tschüss. Und damit erreichen wir den Bonustrack des Podcastes. Zu den letzten 2 TV-Hinweisen noch Ergänzungsmaterial. Fangen wir in derselben Reihenfolge an, und zwar zur RBB-Praxis, die Outtakes, der RBB-Doktor.
Hallo, ich bin Dr. Thomas Kurscheid und ich freue mich, hier zu sein.
Was sind Sie im richtigen Leben?
Im richtigen Leben bin ich niedergelassener Arzt. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, ich bin Ernährungs- und Sportmediziner und ich mache Naturheilverfahren.
Sie haben jetzt eine eigene Fernsehsendung, die von einem Schweizer Designer extra für Sie zugeschnitten wurde, im dezenten Weiß- und Holztönen. Ist das so das, was Sie auch als Praxisdesign haben?
Ja, nicht nur das, sondern wir sehen hier auch angenehme Blautöne, das finde ich ganz gut. Und man hat ja in der Medizin auch nicht so viele Möglichkeiten der Farbwahl. Man darf eigentlich kein Gelb nehmen, das erinnert an Eiter, Rot kann man nicht nehmen, das ist Blut. Also von daher ist das schon irgendwie eingeschränkt. Ich selber habe mich in der Praxis eher am Grün orientiert, auch das geht. Und das ist so ein warmer, angenehmer Naturton und wir fühlen uns da ganz wohl und wir haben einen Holzfußboden.
Ich fühle mich eigentlich immer bei kräftigen Farben wohl. Es gab mal so einen Arztbereich mit kräftigem Orange und kräftigem Blau. Haben Farben tatsächlich irgendwie Einfluss auf die Psyche eines Kranken?
Na, ganz bestimmt haben Farben Einfluss auf die Psyche eines Kranken. Ich weiß nicht, ich glaube, diese starken Farben, die verschleißen sich schneller. Also die will man dann irgendwann nicht mehr sehen. Und die milden Farben, die halten sich länger, bleiben länger aktuell und haben, wie gesagt, garantiert einen Einfluss auf die Psyche, wie weit das jetzt ist, es gibt ja Spekulationen, die einen regen Appetit an, die anderen hemmen das eher. Also Blau zum Beispiel hemmt eher den Appetit, Rot könnte eher den anregen, aber auch den Appetit auf andere Sachen. Deswegen wird ja Rot dann auch im Rotlichtbezirk eingesetzt, aber natürlich hat das eine Wirkung.
Nun haben Sie was ganz Besonderes, wie ich finde, was ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Das ist ein Behandlungszimmer, also einen kleinen Abschnitt, wo eine Liege steht. Das heißt, man hatte auch die Chance, mal fernab seines eigenen Hausarztes Sachverstand dazu zu gewinnen, weil es gibt zum Beispiel vom Tagesspiegel so ein Best-of der Krankenhäuser. Es gibt offenbar doch sehr große Unterschiede und es werden auch viele Fehler gemacht. Wie sichern Sie sich denn ab, dass Sie hier nicht vielleicht vor aller Öffentlichkeit eine Fehldiagnose stellen?
Wir sichern uns natürlich so ab, dass wir mehrere Experten hier haben und das mit denen diskutieren. Aber wir sind natürlich alle Menschen. Es kann auch sein, dass wir uns hier mal vertun. Das kann tatsächlich passieren. Dann müssen wir das in der nächsten Sendung dann halt sagen. Das hat sich so und so rausgestellt. Aber wir sind nicht frei von Fehlern.
Wo ist denn eigentlich der Knackpunkt bei uns Menschen, die wir doch in einer ziemlich bequemen Gesellschaft wohnen, wo man zum Arzt geht, um den Schmerz abzuschalten? Wo müssen Sie da wirklich ansetzen?
Ich glaube, der Hauptknackpunkt in unserer Gesellschaft ist, dass wir, vielleicht sind es drei Knackpunkte, dass wir uns insgesamt zu wenig bewegen. Wenn wir nicht müssen, dann bewegen wir uns nicht. Und aus diesem Nichtbewegen resultieren unglaublich viele Erkrankungen, vom Übergewicht bis zum Hochdruck bis zum Diabetes. Und die andere Sache ist, dass wir mit Stress nicht mehr umgehen können und die ganze Informationsflut, die wir heutzutage haben, was auf uns einströmt, nicht mehr kanalisieren können. Wir haben immer irgendwas laufen, den Fernseher, das Radio, das Internet. Gleichzeitig wird noch gehäkelt, gestrickt, diskutiert. Also ich versuche für mich persönlich möglichst immer nur einen Reiz gleichzeitig zu haben. Ich bin halt nicht multitaskingfähig. Ich will das auch nicht sein. Ich will eine Sache und dann richtig machen.
Die RBB-Praxis also trimedial, auch im Hörfunk, im Inforadio. Dazu Annette Neulting, Inforadio-Redaktionsleiterin, auf meine Frage, weil Gesundheitsthemen gab es ja im Inforadio auch vorher schon, was sich denn wirklich ändert?
Dass wir einen festen Sendeplatz haben. 14.05, 15.25 in der Wiederholung.
Jeden Tag?
Werktäglich, genau. Und da werden wir all das bündeln, was wir sowieso schon immer gemacht haben. Wir haben ja schon immer Gesundheitspolitik gemacht. Ich sage jetzt bewusst Politik, denn das, was RBB Praxis, die Fernsehsendung, macht, ist häufig das Gespräch mit Patienten, eine Diagnose. Das ist etwas, was wir im Inforadio nicht machen, auch gar nicht machen wollen. Das ist auch nicht Ziel dieses trimedialen Projektes, was wir machen. Wir greifen bestimmte Themen auf, wir treiben sie aber weiter und das Wichtige ist die Aktualität. Dioxin, Schweinegrippe sind jetzt aktuell ganz wichtige Themen, die gehören dahin, selbstverständlich in der Aufarbeitung. Und die gesamte Gesundheitspolitik, so undurchschaubar, so kompliziert sie ist, ist einfach ganz wichtig, dass man da auch praktisch rangeht. Was heißt das für einen Einzelnen? Was heißt das für die Region Berlin-Brandenburg? Also weil Berlin ist eine Stadt mit vielen armen Menschen. Das ist entscheidend. Brandenburg ist ein Land, wo es kaum noch Ärzte gibt. Telemedizin, um nur mal ein Stichwort zu nennen, wird entscheidend auch da sein. Das sind Themen, denen wir uns widmen und wir werden Dinge machen, die überhaupt nicht in der Fernsehsendung auftauchen und es werden Dinge sein, die wir machen und dann gebündelt in der Fernsehsendung auftauchen oder umgekehrt. Das ist das. Und das Tolle ist, man kann es alles nachlesen online.
Online nachlesen unter rbb-praxis.de. Damit zu dem zweiten TV-Hinweis, der Aufstand der Jungen. Eigentlich eine Fortsetzungsgeschichte aus dem Jahre 2007, als es dort hieß 2030, Aufstand der Alten.
Zunehmende Verarmung und die Furcht vieler Alten, ihre Angehörigen zur Last zu fallen, veranlasst immer mehr Senioren, den Freitod zu wählen. Inzwischen ist Selbstmord die vierthäufigste Todesursache bei Rentnern.
Es gibt so viele alte Menschen, die verarmt sind, um die sich niemand kümmert. Was ist das bloß für eine Gesellschaft, die ihre Alten so im Stich lässt?
Dieses Gefängnis wurde im Jahr 2021 speziell für ältere Straftäter erbaut.
Damit reagierte der Staat auf die zunehmende Alterskriminalität. Ladendiebstahl, Einbruch, organisierter Raub. Straftaten, die immer häufiger gerade von Bürgern über 65 begangen werden.
Der Aufstand der Alten, eine Doku-Fiction für das Jahr 2030, erdacht für einen ZDF-Dreiteiler. Der dritte Teil steht noch aus und schon gibt es die Diskussion, was Fernsehen leisten kann und mit welchen Mitteln. Da liest man von unseriösem Horrorszenario und auf der anderen Seite die These des ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender, Science-Fiction muss übertreiben. Wieso, Herr Brender? Weil die Realität nicht grausam genug sein würde, damit Leute überhaupt zuschauen?
Naja, einmal gab es diese Kritik, aber es gab viele Zustimmung. Viele Leute aus dem Pflegebereich, vor allem junge Leute, die die Serie bisher sich angeguckt haben, die mit uns im Chat geredet haben und diskutiert haben. Übrigens auch einige Politiker, Institutionen, die gesagt haben, jawohl, es ist völlig legitim zu überzeichnen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das die Gesellschaft bisher unter den Tisch gelegt und dort versteckt hat.
Also ich entnehme Ihren Worten, dass Sie selbst nicht daran glauben, dass es wirklich so hart sein wird. Deswegen diese Übertreibung. Ist Ihnen also bei diesem
Stopp... Science Fiction ist immer eine Möglichkeit. Es ist natürlich etwas im Kopf Erdachtes, aber die Basis ist durchaus vorhanden. Entweder aus gegebenen Situationen oder aus Teilrealitäten oder aus Befürchtungen. Das ist da. Aber wie jede Science Fiction, die es bislang gab, es ist eine Möglichkeit und diese Filme sind ja dazu da, nicht die Möglichkeit wahr werden zu lassen und zu realisieren, sondern vor einer solchen Möglichkeit zu warnen, damit die Gesellschaft, die Politik, aber auch jeder Einzelne alles dazu tut, um dies eben nicht so in der Zukunft realisieren zu lassen. Das ist der Sinn der Sache.
Also ist Ihnen bei diesem Stoff wichtiger gewesen, sage ich mal, dass der Diskurs in Gang kommt über den jahrelang ignorierten Demografiewandel, wichtiger als möglicherweise akribisch nachzuzeichnen, hochzurechnen, was denn kommen könnte und jetzt nicht so sehr auf dieses realistische Szenario zu schauen?
Also die Daten liegen ja auf dem Tisch. Das Problem ist auch nicht neu, sondern darüber wird ja seit Jahren diskutiert. Aber es ging in diesem Beitrag, und deswegen hat es offensichtlich viele Zuschauer oder viele Menschen so gepackt, ging es nicht nur um die Quotenberechnung von Rentenversicherung, Pflegeversicherung, sondern dieser Film macht deutlich, dass der Mensch da im Mittelpunkt steht. Und das scheint wohl eine Ader angekratzt zu haben, die offensichtlich diese Reaktion hervorrief. Es hat einen moralischen Hintergrund, dieser Film. Und der muss offensichtlich packend sein, sonst würden sich nicht so viele an dieser Diskussion beteiligen, Politiker, Zuschauer, Institutionen, Pfleger, ältere Menschen, aber vor allem junge Menschen, die berechnen, was passiert denn mit mir in 30 Jahren.
Interessant, dass Sie explizit auch die Politiker erwähnen, denn das sind ja die eigentlichen Adressaten möglicherweise dieses Films. Und da stelle ich mal, welche Reaktionen haben Sie denn von der Politik bekommen?
Also die Adressaten sind Politiker, aber die Gesellschaft insgesamt, jeder von uns. Ein Unternehmer, der akzeptieren muss, dass ältere Menschen durchaus noch produktiv sind. Hausgemeinschaften, die akzeptieren müssen, dass ein Kinderspielplatz mit einer gewissen Lautstärke für die Zukunft dieser Gesellschaft wichtig ist. Das sind alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, nicht nur die Politik. Ich glaube, der Wertewandel zu diesem Thema in den Köpfen muss in unserer Gesellschaft stattfinden. Das ist die Grundlage. Und wenn die Politiker spüren, dass die Menschen so etwas wollen, dann werden sie auch darauf reagieren. Ich glaube nicht, dass die Politik von sich aus Entscheidungen trifft, sondern die Politik trifft nur dann Entscheidungen, wenn sie das Gefühl hat, dass die Gesellschaft solche Entscheidungen, solchen Wandel und an solche Entwicklung in der Gesellschaft eigentlich will.
Obwohl ich Ihnen da recht gebe, dass wir alle sensibilisiert werden müssen, um auch Druck auf die Politik auszuüben. Letzten Endes passiert ja das, was Sie auch in dem Film beschreiben, als Resultat von Gesetzgebung und von verantwortungsloser Politik. Welche Reaktion haben Sie denn bekommen? Haben sich Politiker zu Recht oder zu Unrecht getroffen gefühlt?
Also völlig unterschiedliche Reaktionen. Die Familienministerin von der Leyen fand dieses Experiment sehr interessant und fand dort auch Themen und Einzelheiten, die zum Nachdenken anregen. Dasselbe der Bundesvorsitzende der Grünen, Bietighofer. Auch völlig unterschiedlich, auch aus der FDP gab es Abgeordnete, die sagen, jawohl, das macht zum Nachdenken an. Gleichzeitig andere aus der FDP, die gesagt haben, das ist ein Horrorgemälde. Die Seniorenunion, also innerhalb der CDU, sagte, jawohl, das muss man deutlich machen und dieser Film trägt dazu bei, um das Problem auch in die Gesellschaft hineinzutragen. Das Deutsche Rote Kreuz hat der Generalsekretär gesagt, es sei ein Horrorgemälde. Frau Schmidt, die Gesundheitsministerin, war damit auch nicht sehr einverstanden. Aber der Sinn eines solchen Projekts ist doch in der Tat die Auseinandersetzung über das Thema. Insofern wäre es sicherlich nicht gut gewesen, wenn alle einer Meinung gewesen wären, sondern der Streit darum, die Diskussion um das Thema ist das, was wir wollen und es kann einem Film und auch uns im ZDF nichts Besseres passieren als eine Auseinandersetzung und die Diskussion um dieses Thema.
Aber Auseinandersetzung ohne Resultat wäre ja dann nur la polar, also Diskussion der Diskussion.
La polar. wir Journalisten sind keine Politiker.
Mich interessiert nur, was Sie so optimistisch macht, denn es gibt ja zwei große Vorbilder, Smog und Fleisch, zwei Filme, die auch eine Entwicklung vorausgesehen haben, eine Fiction mit beklemmenden Parallelen zur inzwischen Gegenwart gewordenen Zukunft. Hat sich für Sie das Zeigen dieser Filme im Rückblick irgendwie positiv auf den Verlauf ausgewirkt oder anders gefragt, überfordern wir nicht unser Medium mit unseren Erwartungen?
Naja, also man kann nie sagen, ob es wirklich ein Ergebnis dieser Filme war, eine Entwicklung der Gesellschaft oder Diskussion. Die Umweltpolitik, das Bewusstsein der Menschen, nur eine gesunde Umwelt garantiert auch ein Überleben einer Gesellschaft oder dieses Erdballs. Also ob das nun, sicherlich sind solche Filme nun nicht ausschlaggebend oder die einzigen Elemente eines veränderten Bewusstseins einer Gesellschaft, aber solche Filme tragen dazu bei. Wir sind, wie gesagt, keine Politiker, wir machen selbst nicht Politik, aber als demokratisches Medium stoßen wir Diskussionen an und das ist unsere Aufgabe.
Wie werden Sie denn in 23 Jahren leben, Herr Brender? Und wir werden ja alle älter und werden als hoffentlich noch uns guter Gesundheit erfreuen. Wird es das ZDF noch geben, weil wir zukünftigen Alten froh sind, dass der Cookie-Den-Sender nicht auf den Jugendwahn hereingefallen ist?
Also dieses Beispiel, diese Filme zeigen, dass die jungen Leute den Sender durchaus akzeptieren, annehmen und die vielen positiven Reaktionen, die wir bekommen haben, macht mich sehr hoffnungsvoll, dass die jungen Leute diesen Sender sehen werden. Ich werde hoffentlich in 30 Jahren so leben wie mein Vater, der im September diesen Jahres 100 Jahre alt wird, dem es sehr gut geht, der frisch ist, der im Kopf frisch ist, der sich noch gut bewegen kann und der das Leben als nicht abgeschlossen sieht, sondern jeden Tag seine eigenen Projekte hat und der mit anderen Menschen zusammenlebt. Und das ist das, was der Film im Grunde ja auch will. Die Solidarität der Gesellschaft, zu wissen, wie geht eine Gesellschaft mit älteren Menschen um, aber auch mit Jungen, mit Kindern. Also die eine Gesellschaft in unserem Staat, eine Gesellschaft, die in der Globalisierung gefordert wird und trotzdem ihre humanitäre Zukunft nicht vergisst. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen zu diesem Wandel beigetragen haben, dass Wachstum nicht nur materielles Wachstum ist, sondern auch ein seelisches Wachstum bedeutet und die Verantwortung füreinander zu den großen Zukunftsthemen dieser Gesellschaft gehören.
4 Jahre später hatte ich Gelegenheit, Nikolaus Brender ebenfalls zu sprechen, denn er hat noch den Film Aufstand der Jungen mit in seiner Funktion als ZDF-Chefredakteur auf den Weg gegeben. Er war bei einer Art Vorpremiere mit eingeladen worden und ich fragte ihn.
Nikolaus Brender, vor 4 Jahren war die Empörung beim Aufstand der Alten sehr hoch. 4 Jahre danach ist die Empörung natürlich nicht mehr spürbar. Jetzt legt das ZDF nach, weil Sie damals, als Sie noch Chefredakteur waren, sich für den zweiten Teil, sage ich mal, entschieden haben. Jetzt werden die Generationen gegeneinander ausgespielt. Und wenn man beide Filme nimmt, ist in 19 Jahren tatsächlich hier die Hölle los.
Also die Empörung damals war groß, Aufstand der Alten, das stimmt. Inzwischen hat in Teilen die Realität die Fiktion damals erreicht und eingeholt. Und die Empörung war nur deswegen bei manchen Politikern so groß, weil sie im Grunde das, was real passiert, wegdrängen wollte. Und das Gleiche wird hier genauso auch der Fall sein. Man muss sich nicht an einzelnen Szenen, als realistische Szenen aufhalten. Aber das, was hier beschrieben ist, gibt es ja in Teilen der Welt schon. Gucken Sie nach Paris, gucken Sie nach Spanien, nach Madrid, Barcelona oder andere Städte, Rom, Griechenland. Es gibt es ja schon. Das ist gar nicht so weltfern, sondern es ist sehr realistisch. Der Film ist eine Aufforderung an alle, an die Politik und an die Gesellschaft und an den Journalismus, sehr, sehr achtsam zu sein, die eigene Jugend, die eigenen Kinder zu schützen und sie in eine Zukunft zu führen, die solche Konflikte dann nicht entstehen lassen kann.
Aber wie wahrscheinlich ist, dass dann der zukünftige Chefredakteur 2030 sagt, ja, wir haben es gewusst vom ZDF, aber es ist nichts passiert?
Das kann schon sein. Es gibt ja keine Verpflichtung, dem Journalismus zu folgen. Der Journalismus macht genauso viele Fehler wie die Politik. Es ist ein Aufruf, ein Appell an die Öffentlichkeit, an uns alle, die sich entgrenzende Gesellschaft so trotz allem zusammenzuhalten, dass sie gemeinsam weiter erleben kann. Hier in Deutschland, in Gesamteuropa und wenn Sie so wollen, in einer globalen Welt.
Taugt dieser Film oder taugt dieses Thema Doku-Fiction, die Hochrechnung von gesellschaftlicher Realität, mehr als nur, dass man sich unterhält?
Ja, also nun ist Fiction nie eine genaue Anleitung für Politik und für direkte Lebensverhältnisse, das ist klar. Aber dass das einen gewissen Sinn hat, zeigt, dass trotz der öffentlichen Empörung über den Aufstand der Alten zum Beispiel die Allianz und die Deutsche Bank mit diesem Film damals Werbung macht für Lebensversicherungen. Also es muss ja irgendwo was dran sein, dass die, die finanzielle Risiken zu tragen glauben, dann auf solche Beispiele, auf solche Filme hinweisen. So ganz aus der Welt ist das, was wir machen, also doch nicht.
Also als abschreckendes Beispiel taugt der Film aber nicht vielleicht doch, um zu motivieren, den Hebel nochmal rumzureißen. Mit dieser Frage konfrontierte ich Peter Frey, er ist der jetzige ZDF-Chefredakteur.
Ich glaube, dass man einen einzelnen Film genauso überfordert wie eine einzelne Reportage in der Zeitung oder sogar ein einzelnes Buch, wenn man sagt, das muss es nun bringen. Wir sind ein Teil der Gesellschaft, ein Teil des medialen Stroms. Aber ich glaube, wer sowas im Hauptabendprogramm sendet, der gibt jedenfalls einen wichtigen Platz dafür her, um ein Millionenpublikum zu erreichen. Und wenn wir das tun, und davon gehe ich aus, haben jedenfalls die Menschen, die sich das antun, die sich damit auseinandersetzen, die Chance, sich zu fragen, was sie selber auch dazu beitragen können, dass die Verhältnisse nicht so werden, wie wir sie da sehen.
Ich bin Heiner Gatzemeier und Redaktionsleiter der Redaktion Zeitgeschehen.
Nun wird gesagt, am Ende des Films, ein bisschen sehr pädagogisch, wie ich finde, aber es muss wahrscheinlich sein, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, so könnte es tatsächlich sein, muss aber nicht, wenn jetzt die Weichenstellungen vorgenommen werden. Wie hoch ist der Prozentsatz an Realität in diesem Film?
Also wenn Sie heute versuchen, als Politiker oder als Regierung den Hebel umzulegen, dann werden Sie 2030 keine Verbesserung erreichen. Das ist ein Prozess von 20, 30 Jahren, das sagen uns die Wissenschaftler. Also all das, was dem Film zugrunde liegt, sind Daten, die von Wissenschaftlern hochgerechnet worden sind. Nun weiß man, dass manchmal eine Entwicklung auch unter diesen Daten möglicherweise positiver vonstatten gehen kann. Aber das ist nicht unser Punkt. Wir können nicht sagen, wir sind noch mal klüger als diejenigen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt haben. Und der Schlusspunkt, wenn man sich heute damit beschäftigt, dagegen zu steuern, dann könnte es besser sein. Das ist halt dem Prinzip Hoffnung geschuldet, dass man nicht einfach den Zuschauer entlässt und sagt, also es ist alles Endzeit, sondern dass man einfach den Appell an die Politik nochmal hochzuhalten und zu sagen, ihr müsst an diesem Problem was tun. Nun kann man sagen, die einen sind pessimistischer, die anderen sind optimistischer. Ja? Aber ich bin eher der Meinung, dass die Fakten, wenn man sie kennt, man muss sie zur Kenntnis nehmen und die sogenannte Sandwich-Generation wird darunter zu leiden haben.
Also es sind wahrscheinlich nur Details, die nicht stimmen werden in der Zukunft. Also ob es Schöneberg wird als sozialer Brennpunkt, das ist eine Fantasie der Autoren. Aber dass es so kommen wird, wenn nichts passiert, ist sehr wahrscheinlich.
Das könnte sein, ja. Man kann an den sogenannten aktuellen Bildern ja gar nicht vorbei. Wenn Sie in Berlin wohnen, wissen Sie, dass hier jeden Tag, jede Woche Autos brennen. Und in Frankreich und in Griechenland. Das heißt, die Menschen gehen schon wegen kleinerer Probleme auf die Straße und protestieren. Und das kommt aus der persönlichen Wut heraus. Das ist keine Raff-Revolution, sondern das ist etwas, was an der Basis und der Existenz des einzelnen Bürgers anfängt zu rumoren. Und da fängt es an, also dann kritisch zu werden, dass man sagt, die Menschen gehen auf die Straße oder rebellieren, weil es ihnen an die Existenz geht. Das Prekariat ist ja nicht mehr am Rande, sondern hat sich ja längst in den Mittelstand hineingefressen.
Ja, also mein Name ist Jörg Lüdow. Ich bin bei dem Projekt Autor und Regisseur in einer Funktion gewesen.
Sie wurden angekündigt als jemand, der erst überredet werden musste, auch diesen Film zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Sie mussten überredet werden?
Naja, ich hatte eigentlich gesagt, nach dem ersten Teil, Fortsetzung sollte man nie selber machen. Aber irgendwann hat mich das Thema dann doch wieder gepackt und so sind wir wieder zusammengekommen. Also ist es schon richtig beschrieben, aber als ich dann auf dem Projekt drauf war, war das dann auch nicht wirklich eine große Kunst, mich zu überzeugen, das zu machen.
Was ist denn anders als bei Gegenwartsstoffen oder historischen Stoffen?
Es ist natürlich auf der einen Seite die Fantasie, die man dann doch anregen muss. Bei all den Zahlen, die wir als Grundlage genommen haben, hat man einen gewissen Spielraum, in dem man natürlich Dinge erfindet. So gesehen ist in Science Fiction immer etwas anderes als ein Gegenwartsstoff. In diesem speziellen Fall, und da ist dieser Film halt dann doch komplett anders als eigentlich alle anderen Filme, die ich gemacht habe, aber auch die man sonst sieht, ist es eben ein Film, der ja diese seltsame Bezeichnung Doku-Fiction hat, weil er eben doch ein eigentlich ein neues Genre beschreibt, das eben versucht, wie ein Dokumentarfilm auszusehen,
versucht auch so ein bisschen der Realität vielleicht nahe zu kommen und dennoch dann eine reine Fiktion ist, weil wir nun mal einfach die Zukunft nicht kennen und wenn man den Film gesehen hat, vielleicht auch glücklich ist, dass man sie noch nicht kennt. Wir hatten eine sehr interessante Diskussion bei einer kleineren Vorführung mit Richtern, die sehr nah an vielen sozialen Fällen dran sind. Und da gab es heftige Diskussionen, weil Münchner Richter sagten, also das ist ja völlig übertrieben, andere sagten, kommen Sie nach Berlin, gucken Sie es an, da gibt es das heute. Das heißt also, ich glaube, die Realität ist so, wird noch deutlicher so sein. Und wenn wir uns alle anstrengen, werden wir vielleicht das ein bisschen eingrenzen können. Und das sollte das Ziel dieses Films sein.
Also ein ziemlich pessimistischer Ansatz, den Sie da zeichnen. Sie haben beim Aufstand der Alten im Prinzip auch ein Horrorgemälde gemalt aus unserer heutigen Perspektive und haben dafür auch Kritik bekommen. Andererseits 4 Jahre danach, was ist denn von dieser Empörung geblieben? Ist das nicht so, dass es dann alles so kommen wird, wie Sie vielleicht in Ihrer Fantasie sich ausgemalt haben?
Naja, also erstmal ist es natürlich Ziel und da bin ich Optimist genug, dass es nicht so kommt. Also ich glaube, mein Optimismus liegt darin, dass wir so viel von dem vermeiden, was wir selber dargestellt haben. Und ich glaube, das ist vielleicht das ungewöhnliche, der ungewöhnliche Wunsch eines Regisseurs und Autors, dass seine eigenen Visionen nicht wahr werden. Also ich sehe das nicht so negativ, sondern ich sehe es als Ansporn. Und da kann ich nur auf mich selber verweisen. Also wenn ich mit harten Realitäten konfrontiert werde, dann motivieren die mich eigentlich erstmal etwas zu tun. Und wenn wir das erreichen, dann glaube ich, ist da sehr viel Positives drin.
Aber überschätzen Sie nicht das Medium Fernsehen? Das ist ein Medium, was heutzutage so angeschaltet wird wie ein Wasserhahn. Man holt sich Unterhaltung, man holt sich Informationen, aber die Nachhaltigkeit, man spricht 4 Jahre sicherlich jetzt im Zusammenhang mit diesem Film noch über den ersten Teil, in Anführungszeichen, aber in 20 Jahren, wenn das Wirklichkeit werden sollte, dann kann man dann im Archiv sagen, das ZDF hat es ja schon gewusst.
Naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich bewegen wir mit dem Fernsehen heute eigentlich fast nichts mehr. Also wir bewegen die Leute für den Moment, wir unterhalten sie und am nächsten Morgen wird man sich manchmal schwer tun, überhaupt noch zu erzählen, was passiert ist. Also so gesehen will ich das nicht überbewerten, was wir mit so einem Format erreichen können. Was wir erreicht haben, ist deutlich mehr, als man normalerweise, und erst recht, was ich als Spielfilmer je erreicht habe. Also dass man teilweise immer noch 3 Jahre danach Leute findet, die sagen, ja, ich habe es gesehen und das hat mich tatsächlich berührt und ich weiß, was ihr erzählt habt und was ihr wollt. Das ist schon Leistung und mehr, als man erwarten kann. Also da gebe ich Ihnen völlig recht. Man wird sehen, was davon bleibt und was im Einzelnen wirklich überhaupt erreicht werden kann. Aber den Umkehrschluss, weil man mit dem Fernsehen oder mit dem Medium eben eigentlich heute nicht mehr viel erreicht, gar nichts zu tun und nichts darüber zu reden, wäre Pessimismus pur.
Soweit Outtakes, also die Reste aus Interviews zu Themen dieser Sendung.
Radio 1, nur für Erwachsene.